Hallo und herzlich willkommen zu Female Force, dem Podcast für Feminismus mit gesundem Menschenverstand. Mein Name ist Tomaira Leopoldsberger. Ich möchte euch Mut machen, andere Perspektiven aufzeigen und euch ganz besondere Powerfrauen vorstellen. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu Female Force. Heute zu Gast ist die großartige Dr. Mahbuba Maqsoodi. Sie ist eine deutsch-afghanische Künstlerin und Autorin. Frau Maqsoodi, herzlich willkommen. Wie fühlen Sie sich heute in Ihrem Leben?
Erst danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr wohl.
Über Ihr künstlerisches Schaffen wurde bereits sehr viel publiziert. Sie haben sich wirklich, so darf man sagen, künstlerisch ausgetobt, ausprobiert und Ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Wer hat Sie denn auf Ihrem Weg am meisten unterstützt, geprägt, getragen?
Ja gut, ich denke, in der Kunst genauso in allen anderen Bereichen, man muss erst davon überzeugt sein, was man macht, nicht aufgeben als Ziel, was man hat, und bereit sein zu arbeiten, immer arbeiten, also ohne geht es nicht. Wenn man auch die Fähigkeit hat, muss man diese Fähigkeit auch entfalten lassen, und das geht grundsätzlich meiner Meinung nach durch die Arbeit. Ja, erst denke ich, schon als ich junge Mädchen im Gymnasium gewesen bin, diese Unterstützung habe ich von meiner Familie, von meinen Eltern bekommen und danach auch von meinem Mann.
Sehr schön. Das hört sich gut an. Von dem Mann unterstützt zu werden, ist auch nicht immer selbstverständlich. Welche Rolle hat denn Ihre Erziehung für die Entwicklung als freie und selbstbestimmte Künstlerin, also Ihren offenen Geist, neue Kulturen auch anzunehmen?
Also ich denke, die Basis als Prägung für jede Person ist die Erziehung erste Linie in der Familie. Ganz sicher, die Gesellschaft trägt bei, aber die Familie ist für mich als Priorität. Dadurch, dass mein Vater, besonders mein Vater, ein sehr offener Mensch gewesen ist, er hat uns in vielen Tätigkeiten im Leben, besonders auch in der Bildungsbereich, immer verstanden und unterstützt. Für ihn war das A und O, dass wir als selbstbewusste, freie Menschen in der Welt sein können, wenn wir im damaligen Rahmen der afghanischen Gesellschaft eine Bildung abschließt. Und das hatte für uns alle Geschwister ermöglicht. Und das finde ich sehr wichtig in meinem Leben gewesen, nicht nur im Bereich dieser Unterstützung der Kunst und Studium, allgemein alles, was im Leben war, er versuchte uns sozusagen beibringen, was konnte gut sein, was konnte uns verletzen oder nicht gut sein. Und den Rest hatte uns freigelassen, dass wir selber als freie Menschen das in unser Leben umsetzen konnten.
Ja, Sie haben es ja gerade sehr schön beschrieben. Ihr Vater hat es sich mit seinen Entscheidungen nicht immer leicht gemacht. Er hat ja nachgedacht, justiert, korrigiert. Er hatte, so möchte ich sagen, so habe ich das empfunden, als ich das Buch gelesen habe, einen inneren Kompass, um zu fühlen, was für sie und ihre Töchter gut ist. Seine Töchter, Entschuldigung. Und um sie so frei wie möglich entwickeln zu lassen. Also hat er Ihnen denn irgendwann mal erzählt, wie er so geworden ist, wie sich das entwickelt hat? Das ist ja nicht selbstverständlich.
Leider nicht. Also es ist ja so, dass wir waren auch eine afghanische Familie, und Sie wissen schon, wie funktioniert dieser Umgang mit den Kindern. Also ich denke nicht, dass Papa, wenn wir diese Frage gestellt hätten, hätte nicht geantwortet. Nur das war so. Ja, und man musste mit feinen Gefühlen damit umgehen. Ganz selten hat er etwas gemacht oder gesagt. Beispiel war eine ganz interessante Situation, wo er mit mir gesprochen hat. Ich war damals, denke ich, 20 oder 21 Jahre alt. Und dann hat er gemeint, wenn du diesen Weg gehen möchtest, ich werde nicht dafür sein. Ja, also jetzt gehe ich nicht in die, in der Feinheit und in dem Detail, sondern diese allgemeine Haltung von ihm. Dann habe ich gesagt, Papa, nee, den Weg werde ich nicht gehen, weil was werden die Leute in dieser Stadt oder in diesem Dorf sagen? Dann hat er gesagt, ja, das interessiert mich nicht, was die anderen sagen. Wenn ich selber überzeugt bin, dann mache ich das.
Das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Das wissen Sie, das weiß ich. Das gilt natürlich für andere Kulturen auch, dass die Reputation und Anerkennung anderer sehr wichtig ist. Aber in der afghanischen ist es, manchmal geht es bis ins Unermessliche. Und das ist damals zu der Zeit, das wird wahrscheinlich in den 70er Jahren gewesen sein, eine großartige Reflexionsleistung, das so zu sagen, besonders seiner Tochter gegenüber. Sie haben in Ihrem Buch Der Tropfen weiß nichts vom Meer ein Kapitel namens Wird zerrissen. In dem Kapitel geht es um die allgegenwärtige, geradezu heilige Bewahrung der Jungfräulichkeit. Da beschreiben Sie, wie Sie ganz rein als siebenjähriges Mädchen versuchen, einen Grashalm, einen Ton zu entlocken. Und ein junger Mann kommentiert das im Vorbeigehen mit Wird zerrissen. Sie haben das in der Tragweite, wie es gemeint war, in dem Moment nicht verstanden. Aber Folgendes haben Sie gefühlt, und ich zitiere aus dem Buch. Das war ein Einschnitt für mich, ein Grunderlebnis. Die Erfahrung, dass es anderen erlaubt ist, mir Grenzen zu setzen. Etwas, das mir später noch häufig geschehen sollte und mich immer wieder neu verletzte. Aber genau das hat wohl auch mein Bewusstsein dafür geweckt und meinen Widerstand dagegen gestärkt.
Ja.
Was sagen Sie dazu? Das ist ein unglaublich interessanter Gedanke.
Ja gut, ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Thema bei vielen Frauen gewesen, unabhängig von Religionen. Also ob das christliche Glaube war oder muslimische oder jüdische. Ich denke, dieser Umgang mit diesem Thema ist, war und bleibt noch immer sehr fein. Und nun deswegen, ich glaube, in meiner Aussage versteckt sich auch diese nicht zu wissen und trotzdem etwas ahnen, um was geht, was vielleicht verboten ist. Ja, und natürlich später habe ich mich damit beschäftigt und ich glaube, hinter diesem Verbot versteckt sich eine sehr wichtige Botschaft, das heißt Verantwortung. Verantwortung ja. Über das Geschehnis, was passiert, wenn ein Mann und Frau zusammenkommen, das Ergebnis kann ein Kind sein und wer übernimmt diese Verantwortung? Das ist ja wichtig. Ja.
Der historische Kontext.
Ja, und das ist ja damals war wichtig, jetzt ist auch wichtig, aber in Bezug der Zeit, wir sprechen von 2000 Jahren oder wenn wir über Islam reden, mindestens 1400 Jahre. Und das ist ja klar, in Bezug der damaligen Zeit hat man viele Dinge nur einfach schwarz-weiß als Verbot betrachtet und eine religiöse religiöses Bild geschafft, dass man das nicht machen muss und dass das später dafür ist man verantwortlich. Später, vielleicht auch meistens nach dem Tod. Und ich denke, wie schön wäre, dass wir diese Verantwortung schon in diesem Leben haben, ob Mann oder Frau. Ja, und ich erwarte nicht, dass diese Themen wird für alle geklärt sein, weil die Mittel dafür nicht da sind. Aber wichtig ist, dass man mit im gleichen Augenhöhe, ob Mann und Frau, mit dieser Verantwortung gegenüber das Geschehenes bleibt. Aber am meisten erfahrungsmäßig, Tradition nach, die Verantwortung über Namen und übernommen oder übernehmen die Frauen.
Genau.
Und die Frauen in dem Fall werden von der männlichen Seite ja nicht gut betrachtet, also nicht in der gleichen Augenhöhe. Und das ist ein Problem, die bis heute da ist und sehr präsent ist. Und ich denke, in dem Bereich brauchen wir wirklich viel Arbeit. Also Aufklärungsarbeit. Und das gehört nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Beide müssen dafür bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen. Und dann wird mit diesem Verbot auch anderes umgegangen.
Genau. Also ich finde das auch unglaublich wichtig, vor allen Dingen auch mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass es das Jungfernhäutchen, so wie wir glauben, dass es existiert, gar nicht gibt, ja, dass es eine Mär ist. Und wo diesen historischen Kontext auch immer zu reflektieren, zu sagen, wo kommt dieses Verbot denn eigentlich her? Was war das damals für eine Argumentation, die Sie ja gerade genannt haben? Verantwortung ist ein großes Thema in dem Kontext. Und die Jungen, die man nicht erzieht, die man nicht in diese Richtung erzieht, ihre Mutter, ihre Schwester und später dann ihre Frau entsprechend zu respektieren, wertzuschätzen und zu honorieren. Wenn das nicht geschieht und wenn die, Sie sagten das schon mal in einem anderen Gespräch, Frauen objektifiziert werden und nur als jemand betrachtet werden, der für sie eine Dienerin ist, jemand, der den Haushalt macht, der den Haushalt auch gerne macht, der gerne kocht und putzt und Kinder gebärt und darüber hinaus alle anderen Fähigkeiten, die eine Frau haben kann, einfach brachliegen lässt, quasi die Seele verkümmern lässt, dass das nicht geschehen darf. Ja, ganz, ganz wichtig.
Ja, also dazu kurz, also Frauen werden nicht in der gleichen Augenhöhe wie ein Mann betrachtet. Also eine Frau ist nur dafür, sozusagen die Fortpflanzung, die Verantwortung zu haben alleine. Natürlich geht auch nicht, aber Frauen machen auch viel immer, was betrifft Arbeit. Alleine die Arbeit, was eine Frau in der Familie schafft, in Bezug der Kindererziehung, Haushalt, das ist ja eine Menge Arbeit, dass sie kein Mann, wenn bezahlen sollte, bezahlen kann. Ja. Das ist ja. Und dann ist dazu kommen wir auch, dass wenn zum Beispiel wir die Menschen allgemein, also Frauen und Männer, damit bewusster umgehen, sie werden doch auch die Verantwortung übernehmen, ob die zwei Kinder in die Welt bringen, drei Kinder oder vier, also nicht ja zahlenlos, wie bei vielen afghanischen Familien stattfindet, weil die denken, ja, es ist ja Gottes Geschenk, also das Essen kommt auch. Das ist falsch. Das ist falsch. Wir sind keine Vogel, wir sind Tiere, aber eine andere Art von Tiere, die wir auch andere Dinge brauchen, dafür muss auch die Eltern da sein. Verstehen Sie, also die sind ja Grundhaltung, philosophische Grundhaltung, was wir zum Leben haben, zur Position der Mann und Frauen haben. Und daher kommt wieder diese Frage, die Verantwortung, und die muss sehr bewusst geklärt werden.
Ja, absolut richtig. Gab es denn bei Ihnen im Leben einen Moment, wo Ihnen richtig bewusst wurde, dass Sie ein anderes elterliches Fundament hatten als andere afghanische Mädchen?
Ehrlich gesagt, in Afghanistan nicht. Ich habe mich damit nicht so richtig auseinandergesetzt. Ja, also später, diese zerstörerische Ereignisse in Afghanistan passierte, in 80er Jahren, dann 90er Jahren, dann Taliban, Mujahideen, gewisse Verbote, die uns allen auch damals in diesem Ausmaß nicht bekannt war, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt. Und dann auf einmal habe ich gemerkt, oh, ich habe echt eine privilegierte Situation gehabt. Und dann kam dieser Gedanke bei mir, was Sie vorher gefragt haben, warum Vater war so? Mhm. Warum? Weil, soweit ich erinnere mich, wenn der Vater nicht diese geprägte Art, was betrifft das Leben, hätte meine Mutter, hätte wie viel, tausende viele andere Frauen auch gelebt. Ja? Mhm. Ja gut, das war dann ein Studium für sie nicht unbedingt als Priorität. Dann hätte sie anders mit uns umgegangen. Aber Vater, so. Ja. Diese Frage wurde mir mehrfach gestellt hier in Deutschland, besonders bei den Lesungen. Und ich habe einmal so geantwortet, dass mein Vater war ein richtiger gläubiger Mensch. Also wirklich ein Mensch, der an Gott geglaubt hat.
Yeah.
Das heißt, für ihn war, ob Mann oder Frau, das ist ein Geschenk Gottes. Verstehen Sie? Und alles, was daneben ist, das sind die Traditionen, die vom Menschen geschaffen wurden. Also eine Frau hat weniger Wert, eine Frau darf das nicht machen, das machen. Der Mann hat diese komplette Freiheit. Die sind durch Regeln oder die sind diese Qualitäten, die in allen Gesellschaften vom Menschen gemacht wurden und vor allem von Männern. Und Frauen wurden auch sozusagen in diese Richtung eingefügt, dass sie genauso sich verhalten können. Und mein Vater hat diese Haltung nicht gehabt. Er hat wirklich an Gott geglaubt und die Traditionen, die für ihn keine Werte hatten, hatte die nicht gefolgt. So war das.
Ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, sehr außergewöhnlich, diese Reflexionsfähigkeit zum damaligen Zeitpunkt. Eine Ausnahme, die sie genießen durften, die ihr Leben geprägt hat, die sie so zu dem Menschen gemacht hat, der sie heute sind. Das ist absolut wunderbar und inspirierend. Und ich finde, man sollte das als Beispiel nehmen, dass es eben auch anders gehen kann. Und den heutigen jungen Mädchen das auch mitgeben, die vielleicht gar nicht eine andere Perspektive einnehmen können oder wollen, dass sie als eine Dame, die mitten im Leben steht und auch schon ein gewisses Alter hat, sie dazu inspirieren kann. Lebt euer Leben, lebt es frei, lebt es selbstbestimmt in einem gewissen Rahmen. Und trotzdem könnt ihr eine hervorragende Mutter sein, eine hervorragende Ehefrau sein, aber euch selber auch selber verwirklichen einfach.
Das ist ganz wichtig. Und da muss ich verstehen, was bedeutet frei und Freiheit.
Ja.
Also in Freiheit gerade und in einer Demokratie gerade gibt es gewisse Regeln, die man muss auch verstehen und auch im Leben umsetzen. Freiheit bedeutet nicht, dass man ein Chaos hat im Leben, sondern geht man mit dem, was man macht, sehr bewusst um. Das ist das Wichtigste. Freiheit bedeutet nicht, dass ich jetzt mich sozusagen so kleide, wie ich es will. Das ist vielleicht ein Teil davon, wenn das akzeptabel ist von der Person selber und auch von den anderen. Also das ist ganz wichtig, diese Definitionen zu verstehen. Und dazu denke ich, dass die Erfahrungen, die ich gemacht habe, also erst Afghanistan, von einem Dorf in eine Stadt wie Herat und dann Kabul und dann Sowjetunion, also immer wieder schrittweise mein Blickwinkel hat sich vergrößert und dadurch, dass ich mehr mit den Kulturebene beschäftigt war, ob das jetzt grundsätzlich bei mir war Malerei, ob das jetzt dann Musik gewesen ist oder Theater und Tanz und so weiter, dann habe ich immer wieder entdeckt, dass wie schön ist unsere Welt, wenn wir dafür offen sind. Wie wir diese gewisse Grenze, die uns sozusagen beschränkt, was auch nicht gut ist, überschreiten können. Und je mehr ich es als Probe in mein Leben hatte, desto glücklicher gewesen bin. Und dann habe ich viele gemeinsame Aspekte in der sogenannten fremde Kultur entdeckt. Dass wir vieles gemeinsam haben. Ich stelle mir vor, sogar gewisse Kapitel im Buch, wenn Menschen lesen aus Europa, aus Frankreich, aus Niederlande, aus Deutschland, die sagen nie, ach, wir haben das gleiche Erlebnisse gehabt.
Ja.
Ja, verstehen Sie, das ist ja wunderschön. Das heißt, genau das ist mein Ziel auch, ein Bereich, also nicht gesamtes Ziel, sondern ein Bereich vom Buch gewesen ist, dass wir das Gemeinsame entdecken können.
Genau, das gemeinsame Entdecken, offen sein für die Schönheit der Welt, des Lebens. Ein unglaublich schönes Schlusswort, finde ich auch, Frau Dr. Maksudi. Ich bin sehr froh, dass Sie heute Zeit hatten. Es war mir eine Freude und eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Und ja, hoffe auf bald und
Ja,
wünsche
sehr gerne.
Ihnen einen schönen Jahresstart, einen gesunden und glücklichen Jahresstart.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für diese wunderbare Arbeit, was Sie gestartet haben, was auch sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist ein wertvoller Beitrag, was Sie leisten für viele Afghanen, auch nicht nur für die Afghanen, auch für die hiesige Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir diese Brücken bauen, uns verstehen, weil wenn jemand so als fremd betrachtet wird, dann hat man auch Angst. Wenn wir uns öffnen, und dann können wir diese Unterschiede, die wir haben, als ein Reichtum betrachten, und trotzdem gemeinsam in einer Harmonie leben. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen. Godoffis. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, sende mir gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.